Warum? Wie? Was? Das sind so die drei Leitfragen für die Predigtreihe. Ne? Warum? Warum wäre eigentlich Gemeinde? Warum brauchst du es? Warum Gemeinde? Wie? Mit welchen Werten? Mit welchen Methoden? Und was machen wir denn am Ende dann konkret? Heute sind wir nochmal bei dem Warum. Dazu zunächst ein Zitat. Was wäre unsere innovativste Küche, wenn darin nicht die Stimmung kocht? Was wäre unser gemütlichstes Sofa, wenn niemand darauf mit seiner Lieblingsmannschaft mitfiebert? Ohne euch sind unsere Möbel nur Möbel. Naja, Werbung für ein großes Möbelhaus, an der ich im Moment immer vorbeifahre. Ich habe es dann im Internet nochmal nachgegoogelt, da stand ein bisschen mehr. Aber irgendwie hat sich dieser Satz eingebrannt bei mir. Ohne euch sind unsere Möbel nur Möbel. Und dann geht's weiter. Erst mit euch wird aus ihnen eine sensationelle Einrichtung für euer kunterbuntes, lautes, entspanntes, überraschendes, einzigartiges Leben. Ja, Werbung halt, ne? Irgendwie ein bisschen drüber, finde ich. Aber wie gesagt, so ein Gedanke hat sich doch so ein bisschen eingebrannt. Und der lässt sich gut übertragen. Heute geht's, wie schon gehört, um Gemeinde als Tempel. Tempel des Heiligen Geistes, Tempel Gottes durch den Heiligen Geist. Tempel, klar, ne, hat man gleich Assoziationen. Haus, ne, mit Steinen und Mörtel und Türen und Dachziegeln. Und wenn man so sieht, ja, ne, dann wäre dieses Haus, Dönhoffstraße 86 in Leverkusen, ein Haus Gottes, ein Tempel Gottes. Aber das ist im Neuen Testament nicht das Bild. Denn ohne euch, ohne uns, ist dieses Haus nur ein Haus. Fertig. Ja, es ist sogar nur ein Haus, weil das Bild im Neuen Testament anders verwendet wird. Dass der Tempel Gottes nicht aus Steinen gebaut, sondern aus Menschen gebaut. Ein Tempel nicht aus Stein und Holz, sondern aus uns. Epheser 2, 19 bis 17, das haben wir jetzt auch zum Mitlesen. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Ephesus, heute Türkei: Ihr Menschen aus den anderen Völkern, seid also nicht länger Fremde und Gäste. Ne? Nicht draußen bleiben. Auch nicht nur im Vorhof, sondern ihr könnt näher kommen. Ihr habt Bürgerrecht im Himmel, zusammen mit den heiligen Engeln. Ihr seid Gottes Hausgenossen. Denn ihr seid ja in den Bau eingefügt, dessen Fundament die Apostel und Propheten bilden. Und der Eckstein im Fundament ist Jesus Christus. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten. Durch ihn, den Herrn, wächst er auf zu einem heiligen Tempel. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr als Bausteine in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Das ist der Gedanke, der Grundgedanke, der sich durchzieht. Gott wohnt in seinem Tempel. Damals tatsächlich in dem Gebäude. Und heute wohnt er bei uns. Als Gemeinschaft von Menschen, nicht in diesem Haus, nicht an diesem Ort, sondern unter uns als Gemeinschaft. Wie umwerfend das eigentlich ist, diese Wahrheit, entdeckt man noch mal stärker, finde ich jedenfalls, wenn man sich anguckt, wie das im Alten Testament war. Nach der Befreiung aus Ägypten hatte Gott Mose ja den Auftrag gegeben, so einen mobilen Tempel zu bauen, die sogenannte Stiftshütte. Ziemlich aufwendig und kostbar, aber dann eben konnte man alles zusammenpacken und mitnehmen auf der Reise durch die Wüste. Und als diese Stiftshütte fertiggestellt war, da lesen wir dann 2. Mose 40, das kann man wieder mitlesen, da bedeckte die Wolke die Stiftshütte. Und in dieser Wolke war Gott. Ne? Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in die Stiftshütte hineingehen, weil die Wolke darauf ruhte und die Herrlichkeit des Herrn die Wohnung erfüllte. Die Herrlichkeit Gottes erfüllte diesen Ort. Gott wohnte da in dieser Welt, an diesem konkreten Ort. So verrückt das für uns klingt, der Schöpfer aller Welten wohnte an diesem Ort. Ja, aber so war es. Und an diesem Punkt der Geschichte war die Herrlichkeit Gottes so intensiv, so dicht, so strahlend, dass da keiner reingehen konnte. Später hat Gott die Gnade gegeben, dass es ein bisschen weniger davon wurde. Das war aber immer noch so. Wenn Mose dort zur Unterredung mit Gott in der Stiftshütte war, im Zelt der Begegnung, so wurde es dann auch genannt, dann hat das so eine starke Wirkung gehabt, dass sein Gesicht strahlte. Und zwar so stark, dass er dann irgendwann ein Tuch vom Kopf machen musste, weil das irgendwie für die anderen sonst unangenehm wurde. So sehr war die Auswirkung dieser Begegnung mit Gott. So war das, weil Gott da wohnte. So, und jetzt steht hier, weil ihr so zu Christus gehört, seid auch ihr als Baustein in diesen Tempel eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Gott wohnt unter uns. Das ist sicherlich auch mal mehr und mal weniger spürbar. Manchmal gibt es ja so Gottesdienste, wo man sagt, ja, war nett heute. So, und denkt, ja, jetzt gibt es Kaffee, ist gut. So, und manchmal gibt es so Gottesdienste, wo man irgendwie merkt, boah, heute ist es aber irgendwie dicht und intensiv und irgendwie berührt mich das alles und Gott berührt mich. Woran liegt das? An der Qualität der Gottesdienstvorbereitung? Ja, vielleicht auch ein bisschen, aber im Kern ist es so, weil Gott unter uns wohnt und es manchmal noch spürbarer macht. Das gilt immer, weil das verheißen hat. Aber manchmal wird das auch so dicht, dass man das spürt. Ja, unter uns wohnt wirklich Gott. Und das ist der zentrale Punkt. Ne? Wir sind Tempel Gottes, weil Gott unter uns wohnt. Schauen wir von diesem zentralen Aspekt nochmal ein paar Schritte weiter. Wofür waren der Tempel dann ganz konkret eigentlich da? Was ist da passiert? Was sollte da geschehen? Und was bedeutet das dann auch für uns als Tempel Gottes? Also zunächst mal, der Tempel war Ort der Versöhnung mit Gott. Haben wir gerade auch schon mal gehört. Ganz zentral passierte das am großen Versöhnungstag, dem Yom Kippur, aber auch sonst gab es da ja immer die Möglichkeit, Opfer darzubringen, wenn Schuld vorgefallen war. Und es gab auch ganz regelmäßige Opfer, ganz unabhängig von irgendwelchen Ereignissen. Zum größten Versöhnungstag lesen wir in 3. Mose 16, 29, 30. Sehr konkrete Anweisungen, das ist nur ein ganz kleiner Teil davon hier. Am 10. Tag des 7. Monats sollt ihr diesen Feiertag begehen, den Versöhnungstag. Die Bestimmungen dafür gelten für alle Zukunft. Ihr müsst euch Bußübungen auferlegen und dürft an diesem Tag keine Arbeit verrichten. Das gilt auch für die Fremden, die bei euch leben. An diesem Tag wird für eure Sünden Sühne geleistet und eure Unreinheit wird von euch genommen. Ihr werdet wieder rein vor dem Herrn. Und das passierte eben einmal im Jahr, wenn der Hohepriester ins Allerheiligste ging und dort Blut versprengte. Nun ist das durch Jesus anders geworden. Unser großer Versöhnungstag wird nicht jedes Jahr wiederholt. Der hat einmal stattgefunden, ein für alle Mal, als Jesus am Kreuz starb. Insofern ist eigentlich Golgatha der Ort der Versöhnung. Aber zugleich sind wir ja auch eingeladen, lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sollen eintreten in diese Versöhnung. Und das geschieht ganz grundlegend, wenn unser Weg mit Jesus beginnt. Und wir erkennen, dass wir Sünder sind und Vergebung brauchen. Und dann immer wieder. weil wir immer wieder schuldig werden, an Gott vorbeileben und beten müssen, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und mal ganz ehrlich, wie oft ist uns das eigentlich so im ganz normalen, schlichten Alltag vor Augen? Bei den meisten von uns nicht so oft, oder? Dass wir Sünder sind und der Vergebung bedürfen. Aber dann kommen wir zusammen und feiern zum Beispiel das Abendmahl, nicht heute, wieder Anfang November. Und dann hören wir es wieder. Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen. Und vielleicht singen wir Jesus, der Erlöser, höchster aller Namen, Gottes Lamm erwählt zu tragen, unsere Sünde lohn. Und dann steht es uns wieder vor Augen. Ja, das stimmt und auf dieser Grundlage stehe ich. Und das musste auch alles so sein, sonst hätten wir keinen Zugang zu Gott. Weil wir Sünder sind und nicht aus uns selbst heraus gerecht werden können für Gott, weil wir selbst mit den besten unserer Worte und Taten an Gott vorbeileben. Ja, nicht immer alle ganz böse Menschen auf einer menschlichen Ebene, aber ja, Sünder sein bedeutet, selbst mit dem Besten, was wir zu bieten haben, leben wir irgendwie an Gott vorbei. Aber nun gilt in Jesus Versöhnung mit Gott und wir haben Frieden mit Gott durch Jesus. Und treten wir da neu auf das Fundament des Evangeliums und treten so in Gedanken wieder neu an den Ort der Versöhnung. Und von daher ist das eine wichtige Sache. Ja? Wir sind Tempel Gottes im Heiligen Geist und damit Ort der Versöhnung. Der Versöhnung mit Gott. Bei der Erinnerung will ich noch ein bisschen verweilen. Erinnerung an das, was Jesus für uns getan hat. Denn das war der Tempel auch. Ein Ort der Erinnerung. Und zwar der freudigen Erinnerung, gerade bei den jährlichen Festen. Also nicht alle Juden lebten ja irgendwie im unmittelbaren Umfeld des Tempels. Manche ganz schön weit weg. Aber zu den Festen, also mindestens zum Passafest, aber vielleicht auch noch zu weiteren Festen, reiste man nach Jerusalem und feierte dort. Dazu aus 2. Mose 23, dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein großes Fest feiern. Haltet als erstes das Fest der ungesäuerten Brote zur festgesetzten Zeit. Im Frühlingsmonat, dem Monat eures Auszugs aus Ägypten, sollt ihr 7 Tage lang nur solches Brot essen, das ohne Sauerteig zubereitet ist, so wie ich es euch befohlen habe. Niemand soll mit leeren Händen zu meinem Heiligtum kommen. Wenn die ganze Getreideernte eingebracht ist, sollt ihr das Pfingstfest feiern und im Herbst, wenn ihr die Früchte von euren Weinstöcken und Bäumen abgelesen habt, das Fest der Lese. So ist hier zusammengefasst, wenn man noch mal ein bisschen gegenvergleicht, stellt man fest, also Fest der ungesäuerten Brote, klar, Passafest, ne, dann eben auch mit Passamahl und dem Lamm und der Geschichte. Pfingstfest, 50 Tage später, das ist die Zeit, wo das Volk Israel am Berg Sinai ankam und ihnen die Tora, die Gebote gegeben wurden. Und das verwandelte sich mehr und mehr zum Fest der Tora. Das Lesefest, eigentlich ursprünglich mal so ein Erntefest gewesen, wurde dann auch zum Laubhüttenfest, wo man sich auch nochmal erinnert hat an den Auszug aus Ägypten, wo man eben nicht in festen Häusern gewohnt hat, sondern irgendwie in Zelten. So, und Gott sagt, das macht bei meinem Tempel. Kommt da hin, kommt da alle zusammen und feiert. Und zwar sogar richtig fröhlich. Hey, ist eine gute Botschaft. Und das muss man feiern, mit Essen und Trinken und Urlaub. Steht sogar nochmal extra, 5. Mose 12. Und ihr und euer Haus sollt dort vor dem Herrn, eurem Gott, essen und fröhlich sein über alles, was eure Hand erworben hat, womit dich der Herr, dein Gott, gesegnet hat. Das ist dann so zum Laubhüttenfest. Warum Gemeinde? weil Gemeinde als Tempel Gottes ein Ort der fröhlichen Erinnerung ist. An das, was Gott getan hat. Ja, das ist vielleicht immer mal, naja, so Weihnachten ist ja so kommerzialisiert und Ja, aber wir feiern Weihnachten als Christen, weil Jesus in diese Welt gekommen ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir feiern Karfreitag und Ostern, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist, dass er auferstanden ist und wir dadurch Hoffnung haben. Wir feiern Pfingsten, weil wir uns daran erinnern, dass wir nicht alleine sind. Dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat, durch den wir beten. Aber, lieber Vater, Galater 4,6. Es braucht diesen Tempel Gottes, es braucht diesen Ort der Erinnerung, damit wir nicht vergessen, was Gott für uns getan hat. Wozu war der Tempel noch da und wofür sind wir als neuer Tempel da, in dem Gott wohnt, wir als Gemeinschaft? Tempel sollte auch ein Ort des Gebets sein. So macht Jesus das deutlich in dem, ja, in der Tempelreinigung, wie man es so nennt, ne? Als er die Händler aus dem Tempel rausjagt, lesen wir nochmal Markus 11. In Jerusalem ging Jesus wieder in den Tempel. Dort begann er, die Händler und Käufer hinauszujagen. Er stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und ließ nicht zu, dass jemand irgendetwas durch den Vorhof des Tempels trug. Dazu sagt er ihnen, steht nicht in den Heiligen Schriften, dass Gott erklärt hat, mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Also,
Tempel, Ort des Gebets. Einen Gedanken habe ich noch zum Schluss. Der Tempel sollte auch Ort der Gottsuche sein. Von der Einweihung des ersten dann gebauten Tempels ist uns ein langes Gebet überliefert, das König Salomo bei der Einweihung des Tempels gesprochen hat. Also irgendwie total lang war eine Predigt für sich quasi. Kann man mal nachlesen, wenn man möchte. 1. Könige 8. Und darin findet sich folgende Bitte. Da betet Salomo, wenn ein Ausländer, der nicht zu deinem Volk Israel zählt, der aber gehört hat, was für Taten du mit starker Hand und ausgestrecktem Arm für dein Volk vollbracht hast, wenn solch ein Mensch aus einem fernen Land kommt und im Anblick dieses Hauses zu dir betet, dann höre ihn in deiner himmlischen Wohnung und erfülle seine Bitten. Alle Völker auf der Erde werden dann erkennen, dass du der wahre Gott bist und werden dich genauso ehren, wie dein Volk Israel es tut. Und sie werden erkennen, dass du von diesem Haus, das ich für dich gebaut habe, Besitz ergriffen hast. Salomo betet das und noch viele Bitten mehr sind da drin. Und Gott antwortet darauf. Tatsächlich auch so, dass Salomo das vernehmen konnte. Und Gott sagt, ja, werde ich tun. Und solche Dinge passieren dann ja auch beim Tempel. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte vom äthiopischen Finanzminister im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, der extra eine weite, weite Reise unternimmt aus Äthiopien bis nach Israel zum Tempel. Ja, der darf auch nur von außen gucken. Er ist Heide, er ist Eunuch. Und die mussten leider draußen bleiben. Aber er sucht Gott in seinem Tempel und kauft sich eine Schriftrolle mit dem Propheten Jesaja und versteht nichts und reist ein bisschen enttäuscht wieder heim. Aber Gott schickt ihm jemanden über den Weg, den Philippus. Und Philippus erzählt dem Mann von Jesus. Und dieser Finanzminister findet Gott in Jesus und lässt sich taufen und zieht freudig seiner Wege weiter. Ja, Gott hat es wahrgemacht. Da hat jemand ihn gesucht im Tempel und ihn gefunden. Im Tempel lässt Gott sich suchen und finden. Warum Gemeinde? Warum braucht es Gemeinde? Weil Gott in seinem Tempel wohnt und sich dort suchen und finden lässt. Bei uns können Menschen Gott finden. Mal ganz ehrlich, das ist für mich ein echter Schmerz, dass das im Moment selten passiert. Nicht. Vielleicht kriegen wir auch manches nicht mit. Aber es passiert eher selten. Weiß ich nur natürlich alles, wir können das eh nicht machen, wir können keinen Menschen bekehren, wir können nicht mehr tun als Möglichkeiten schaffen, Räume, wo Menschen an Jesus begegnen können. Trotzdem bleibt das für mich ein Schmerz, dass wir es im Moment selten erfahren. Irgendwie arrangiert sich man sich ja so und dann auch irgendwann mal damit und findet so seine Wege damit umzugehen, geht mir ja auch nicht anders. Aber manchmal ploppt das auch wieder auf. Gestern, also heute Nachmittag, wird die bosnische Gruppe an Christen ihren ersten Gottesdienst hier feiern. Und die waren gestern nochmal da, haben nochmal ein bisschen geguckt, sich ein bisschen erklären lassen, damit sie auch alles richtig machen morgen. Und erzählten dann nochmal, wie es angefangen hat, vor 5 Jahren oder so. Mit einem, der auf einer Facebook-Seite anfing mit dem Pastor, der da aus Frankreich irgendwie ist und Bosnier ist, anfing zu diskutieren. Ja, und für heute Nachmittag sind 65 Leute angemeldet und es gibt eine Warteliste für den Gottesdienst. So, denkst du, okay, wow, Gott ist am Werk und es freut mich total. Und trotzdem merke ich auch einen Stück Schmerz und denke, boah, wäre schön, wenn es bei uns auch so wäre. Und Menschen Gott suchen und finden würden. Und ich meine, es ist ein guter Schmerz. Weil dieser Schmerz anzeigt, ja, Jesus ist wichtig. Uns ist es wichtig, dass Menschen zu Jesus finden. Denn dazu sind wir Tempel Gottes in dieser Welt. Damit Menschen bei uns Gott suchen und finden können. Das sind wir als Gemeinde und das zeigt an, warum überhaupt Gemeinde. Wir sind Wohnung Gottes in dieser Welt. Wir sind Ort der Versöhnung, wo wir uns immer wieder neu an das erinnern, wovon wir leben, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Ort der fröhlichen Erinnerung. Ort des Gebets und Ort, wo Menschen Gott suchen und finden. Das sind wir, als Gemeinde, als Tempel Gottes. Amen. Wir stellen uns noch unter den Segen Gottes, wenn es möglich ist, da stehen wir dazu auf. Und der Herr, unser Gott, segne euch und behüte euch. Freundlich blicke euch an und wende euch seine Liebe zu. Er sei euch nahe und gebe euch Frieden. Amen.